Ja, ich bedanke mich beim Pastor für die Einladung. Was ich heute vorhabe, ist, ich sage es gleich vorweg als Warnung, schon ein bisschen anspruchsvoll. Ich will in ziemlich ausformulierten Faschismus-Demokratie-Vergleich machen. Der ist auch nicht in einer halben Stunde zu erledigen, also ich brauche da Stunde, anderthalb Stunden brauche ich da mindestens. Wie allgemein bekannt ist, machen NPD und andere Neofaschisten seit einiger Zeit wieder vermehrt Schlagzeilen. Ich erinnere an die Fraktion der NPD im Sächsischen Landtag, dass sie in der Wahl dort auch ein zweistelliges Wahlergebnis hingelegt haben. Ich erinnere an den inszenierten Skandal über den sogenannten Bombenholocaust, an die daraufhin neu aufgelebte Debatte über das NPD-Verbot mit dem Erlass des sogenannten Lex NPD, so genannt, betrifft gar nicht allein die NPD. Und ich erinnere daran, dass zur Verblüffung und zur Verlegenheit sehr vieler Linken auf Demonstrationen gegen Sozialabbau, gegen Globalisierung, aber auch gegen den Irakkrieg in den letzten Jahren immer wieder Neofaschisten aufgetaucht sind und sich mit Texten, mit Flugblättern eingeschaltet haben, vor denen die Linke manchmal etwas ratlos stand. Die Konsequenz daraus, die öffentliche Konsequenz daraus hieß, wir müssen die Auseinandersetzung und die Aufklärung über den Neofaschismus wieder ankurbeln. Der Bundespräsident Köhler hat, wie Sie wissen, dazu aufgerufen, dass die Nation sich inhaltlich verstärkt mit dem Neofaschismus auseinandersetzen soll. Er hat auch gleich den Tenor der Auseinandersetzung vorgegeben. Der hieß, es kann in dieser deutschen Demokratie nicht hingenommen werden, dass relevante Teile des deutschen Volkes wieder Neofaschisten wählen. Auseinandersetzung, gut, einverstanden, sehr einverstanden, immer. Was hat oder was hätte man sich unter einer solchen Auseinandersetzung vorzustellen? Also ich würde mir darunter vorstellen, man nimmt sich das Programm der NPD und der anderen Vereine vor, man nimmt sich deren Flugblätter vor, man nimmt sich deren Politik in den Landtagen, in der Opposition vor und kritisiert sie, um Leute, die daran was finden, von dieser Politik begründet abzubringen. So würde ich mir Auseinandersetzung vorstellen. Es findet auch Auseinandersetzung statt. Bloß die Auseinandersetzung, die vermehrt und ziemlich durchgesetzt stattfindet, die läuft ganz anders. Dazu am Anfang ein paar Worte. Fachleute in Sachen Rechtsextremismus aus dem offiziellen Verfassungsschutz oder aus dem privaten Verfassungsschutz reisen durch Schulen und klären Schüler darüber auf, wie Faschisten aussehen, wie sie sich kleiden, welche Musik sie hören, an welchen Symbolen man sie erkennen kann, an der 88, Heil Hitler, an der 18, Adolf Hitler und so weiter. Das ist eine Sorte Aufklärung, die ausgesprochen verbreitet ist in Schulen. Das ist eine sehr merkwürdige Form der Auseinandersetzung, als ob junge Menschen für politische Gedanken und Konzepte von Neofaschisten anfällig werden, weil sie einfach nicht an deren äußerlicher Präsentation erkennen können, dass es sich bei denjenigen, die ihnen da Flugblätter in die Hand drücken, um Faschisten, um Neofaschisten handelt. Diese Auseinandersetzung setzt also explizit nicht, wie ich es gerade eben vorgestellt habe, an neofaschistischem Gedankengut an, erklärt und kritisiert es gerade nicht, befasst sich überhaupt nicht damit, sondern unterstellt in dieser Sorte Stigmatisierung, identifizierender Stigmatisierung schlicht die Ablehnung als vorhanden bei den Kids. So nach dem Muster, wenn die Kids nur wüssten, dass es sich um Neofaschisten handelt, die ihnen gerade ein Flugblatt in die Hand drücken, in dem steht, dass es mit Deutschland wegen der Ausländerüberfremdung bergab geht, dann würden sie ihnen kein Wort glauben. Was natürlich den Umkehrschluss sofort nahelegt, wenn dasselbe Flugblatt von gestandenen Demokraten verteilt würde, dann müssten sie keine Bedenken haben, dieses Gedankengut zu teilen, weil die Verteiler ja nicht mit Heil Hitler und Springerstiefeln daherkommen. Kurz, nicht am politischen Inhalt der neofaschistischen Agitation wird hier die Ablehnung festgemacht, sondern an der Identifizierung der Agitatoren und ihrer Zugehörigkeit zu den sogenannten Ewiggestrigen, an Symbolen, an Äußerlichkeiten ihrer Präsentation. Also diese Form der Aufklärung, der Auseinandersetzung mit Anführungszeichen, basiert gerade nicht auf der Kritik neofaschistischer Konzepte, sondern ruft eigentlich nur über diese Identifizierungstour das Wissen und die Einstellung, dass die Zuordnung zu dem Neofaschismus ungehörig sei, unanständig sei, ab und setzt darauf, dass dies funktioniert. Diese Identifizierungstour setzt sich fort an den Neofaschisten selber. Jeder hier im Saal kennt, ich habe es neulich gerade nochmal im Fernsehen von einer prominenten Wissenschaftlerin gehört, fort in dem Urteil über Neofaschisten, bei denen handelt es sich um verwirrte, irregeleitete, dumme Menschen, die zumeist auch noch aus asozialem Milieu kämen. Sie hat nicht dazu gesagt, es sei Abschaum, aber gedacht hat sie es schon. Die Identifizierung in der ersten Abteilung der Nicht-Auseinandersetzung setzt sich hier fort als Ab- und Ausgrenzung. Die Botschaft heißt, denen muss man gar nicht zuhören, weil sie dumm und irregeleitet sind. Mit deren Parolen muss man sich gar nicht auseinandersetzen, weil sie verwirrt sind, also fast schon geistig nicht zurechnungsfähig, krank im Kopf. Ein Urteil, was rüberkommt, ohne dass auch nur der Ansatz gemacht wird, an den Parolen und Konzepten deren inhaltliche, sachliche Verwirrtheit einmal nachzuweisen. Das setzt sich fort, beispielsweise in der öffentlichen Debatte über das Verbot der NPD. Da wird gleich der Übergang von der Ausgrenzung zur Kriminalisierung gemacht. Jeder, der die Verbotsdebatte ein bisschen verfolgt hat, weiß, dass die Verbotsanträge auch nicht über den inhaltlichen Gehalt der faschistischen Programmatik geht, sondern darin, dass sie gegen hierzulande gültige Gesetze, Krawall, Gewalt und so weiter verstoßen haben. Diese Debatte läuft, ist neu wieder aufgelegt worden und auch dort, das muss ich gar nicht mehr hinzufügen, findet keine sachliche, keine inhaltliche Kritik statt, sondern verbieten, wegsperren, einsperren, ausgrenzen. Wenn sie verboten sind, kann auch niemand mehr sie wählen, dann können die 10% Falschwähler sich zur CDU, SPD oder wem auch immer schlagen oder nicht wählen, was den regierenden Demokraten immer noch lieber ist. Leider, muss ich sagen, beteiligen sich auch immer wieder Antifas an dieser Weigerung, sich mit inhaltlicher Kritik mit dem Neofaschismus auseinanderzusetzen. Jeder von Ihnen hier im Saal kennt den Spruch, Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Ich halte das nicht für dahingesagt und erlaube mir deswegen auch, das mal ernst zu nehmen. Das ist nichts anderes als die Fortsetzung der regierungsöffentlichen Kriminalisierung des Neofaschismus. Verbrecher sei das. Was ist ein Verbrecher? Ein Verbrecher ist jemand, der verstößt gegen das gültige Gesetz, gegen die gültige Rechtsordnung Und Verbrecher müssen, wie man weiß, aus dem Verkehr gezogen werden, vertrieben werden, eingesperrt werden und so weiter. Fußnote dazu, damit es gleich klar ist, es gibt auch innerhalb der Antifas Leute in der Antifa, die das nicht teilen. Die Logik dieser Befassung, Auseinandersetzung kann man da wirklich nicht zu sagen mit dem Neofaschismus, geht also so: Identifizierung, Stigmatisierung, Ausgrenzung, Kriminalisierung und Verbot, Wegsperren. Das ist das, was gegenwärtig hierzulande angeboten wird und die vorherrschende Form der Befassung mit dem Faschismus ist. Daraus ziehe ich gleich am Anfang zwei Schlüsse und aus denen werde ich die Logik meines Vortrags, die Struktur meines Vortrags ableiten. Der erste Schluss heißt: Diese Tour der Auseinandersetzung zeugt von einem Umgang von Demokraten mit dem politischen Gegner, den sie, die Demokraten, mit den Faschisten durchaus gemeinsam haben. Demokraten handhaben hier ihre Macht genauso totalitär, wie es Neofaschisten anstreben, und wie sie es gegen alles, was sie für links erklären, gerne einsetzen würden. Das ist schon mal ein wichtiger Befund gleich am Anfang. In dem Umgang mit Abteilungen, die zu politischen Gegnern erklärt werden, gar zu Feinden, nehmen sich offensichtlich Demokraten und Faschisten in dem totalitären Umgang nicht viel. Und ein zweiter Schluss: Dass man Leute, die eine Affinität zu faschistischem, neofaschistischem Gedankengut haben, mit guter, überzeugender Kritik von der NPD und anderen solcher Vereine abringt, wird also in aller Regel gar nicht erst versucht. Weder von den demokratischen Volksparteien, noch von den öffentlichen Organen und auch von der Linken, Antifa, kaum bis gar nicht. Der Nachweis, dass Parolen und Konzepte falsch, unvernünftig, schädlich etc. sind, an der Sache vorgeführt, unterbleibt. Allenfalls wird die Ausgrenzung und Kriminalisierung durch Fahndungserfolge bei NS-Anleihen, also da haben sie tatsächlich Hitler zitiert, oder bei NS-Verherrlichung unterfüttert. Und auch da ist erkennbar die Abgrenzung dann ersetzt, nicht durch die Identifizierung eines Zusammenhangs mit Traditionen, aber nicht nachgewiesen an der Sozial- und Familienpolitik der NPD, an der Außen- und Wirtschaftspolitik der NPD und so weiter. Dann nimmt man eben das sogenannte Unwort Bombenholocaust als den Beweis dafür und hat sich der Pflicht entledigt, einfach mal nachzugucken, was steht denn in deren Programm drin, was machen die eigentlich hier für eine Politik? Denn deren Politik reduziert sich nicht auf diese Provokation Bombenholocaust. Beide Befunde, die ich jetzt am Schluss zusammengefasst habe, sind bemerkenswert, aber gar nicht zufällig und führen mich zu meiner zentralen These. Die zentrale These ist im Untertitel der Ankündigung des Vortrags enthalten. Ich behaupte, Demokraten, in erster Linie mal die etablierten Demokraten, können die politischen Konzepte und Parolen nicht kritisieren. Die können sie nicht kritisieren, ist meine Behauptung. Denn, und das ist die Begründung, die im Zentrum meines Vortrages steht, jede inhaltliche Kritik von Demokraten an Faschisten, an Neofaschisten, würde immer zugleich ihre eigene, ihre demokratisch-kapitalistische Politik in ganz zentralen Bereichen mittreffen, behaupte ich. Um nicht missverstanden zu werden: Demokraten unterlassen nicht eine Kritik, die sie haben und kennen, um sich nicht selbst kritisieren zu müssen. Nein, sie haben in zentralen Bereichen keine Kritik an neofaschistischer Politik. Sie wissen an vielen Teilen neofaschistischer Politik nichts anderes auszusetzen, als dass diese Politik von den Falschen vertreten wird. Das will ich im Folgenden nachweisen. Das will ich nachweisen in 4 Kapiteln. Ich hoffe, dass ich durchkomme. Mein erstes Kapitel wird sich befassen mit den Nationaldemokraten selber. Ich werde das nachholen, was in der Auseinandersetzung unterlassen wird, beziehungsweise gar nicht geleistet werden kann. Ich werde an einigen, an 3 Punkten, die nationaldemokratischen Vorstellungen und die Maßstäbe ihrer Politik herausarbeiten und kritisieren. In meinem zweiten Kapitel werde ich die Frage aufstellen, wie stehen eigentlich regierende, aber auch opponierende Demokraten der herrschenden Volksparteien zu diesen Maßstäben der neofaschistischen Politik. In meinem dritten Kapitel werde ich die zentralen Differenzen, die es ja nun wirklich auch gibt, das ist überhaupt nicht zu leugnen, zwischen Faschisten und Demokraten, Neofaschisten und Demokraten herausarbeiten. Und ich habe mir noch ein 4. Kapitel vorgenommen. Ich finde es eigentlich wichtig, wir müssen mal schauen, wie weit wir da kommen. Das heißt, das geht der Frage nach, wie sehr eigentlich heute, 60 Jahre nach Kriegsende, neofaschistische Machtausübung aus? Mal diese Frage gestellt. So, ich fange mal an mit dem 1. Kapitel. Ziele der Politik, Maßstäbe der Politik der Neofaschisten. Ich fange mal mit einem ersten Feld ein, das ist die Kritik des Sozialstaatsabbaus, des Sozialabbaus durch die NPD. Ich habe mir 3 Felder rausgesucht, die exakt jene Felder sind, auf denen die Faschisten immer in Berührung kommen mit den Linken und die Faschisten sich weniger darüber wundern als die Linken. Ich fange mal mit einem Zitat an. Das ist auch ein Zitat, was, glaube ich, in dem Ankündigungsflugblatt drin stand. Das sind alles Materialien, entweder aus den Programmatiken der NPD, aus der Kurz- oder dem Landprogramm, aus dem, was die NPD in Sachsen gemacht hat und so weiter. Zum 1. Januar 2005 findet der größte Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte statt. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II werden Arbeitslose zu Sozialhilfeempfängern gemacht und systematisch in die Armut getrieben. Das ist ein Zitat von der NPD Sachsen. Das ist das erste Teil eines Zitates. Es kommt noch ein zweiter Teil, den mache ich gleich. Das kommt einem, was da gesagt worden ist, ziemlich bekannt vor. Da lässt sich erstmal in der Tat so kein Unterschied zu den linken Kritikern feststellen. Man muss also gleich am Anfang sagen, dieses Urteil, das sei verwirrt und dumm und Ausdruck von Irreführung oder verbrecherisch, ist absurd. Blamiert sich an dieser einfachen Feststellung, an dieser Diagnose über einen Sozialabbau, der auch in der Tat als Zustandsbeschreibung was trifft. Ich würde diesem Zitat erstmal auch überhaupt nichts entgegensetzen wollen. Da wird es mich auch überhaupt nicht stören, dass es von Faschisten kommt. Die Lagebeschreibung ist erstmal durchaus zutreffend und nehme man jetzt diese Diagnose, dieses Zitat nur bis dahin einmal ernst und würde sich fragen, was folgt eigentlich aus dieser Diagnose? Dann müsste man schließen, ich mache es mal ein bisschen kurz, naja, Lohnkampf gegen das Kapital, Streik gegen staatliche Verarmungspolitik, ja zumindest so etwas, müsste aus dem ersten Teil folgen. Jetzt geht es aber weiter, das Zitat, Teil 2. Ich zitiere wieder, wir fordern deshalb die Rückführung der hier lebenden Ausländer in ihre Heimat. Jeder beschäftigte Ausländer macht einen Platz für Deutsche frei und jeder ausländische Sozialhilfeempfänger, der geht, liegt uns nicht länger auf der Tasche. Das ist Zitat Nummer 2. Der Anschluss dann. Irgendwie scheinen beide Teile überhaupt nicht zueinander zu passen. Teil 1 spricht von der Verschlechterung der materiellen Lage von Lohnarbeitern hierzulande, spricht von Lohnraub, Verarmung, nennt die Täter, spricht die Opfer an. Unschwer kann man daraus einen Klassengegensatz, der da angesprochen wird, festhalten. Und Teil 2 des Nationalismus hebt es total auf. Spricht nur noch von Nationalitäten, von Inländern und Ausländern. Im Teil 1 des Zitates wird die identische Lage aller hier beschäftigten und unbeschäftigten Menschen, egal ob es Deutsche, ob es Türken, ob es Zentralafrikaner oder was auch immer sind, angesprochen. Gemeinsam leiden sie unter dem Sozialstaatsabbau, gemeinsam leiden sie als Beschäftigte und Unbeschäftigte unter Lohnraub und so weiter und so fort. In Teil 2 des Zitats werden die Opfer auf einmal auseinandersortiert nach ihrer Nationalität. Und da passiert was Merkwürdiges. Auf diese Art und Weise werden nämlich gar nicht mal unter der Hand, sondern sehr offen aus den ausländischen Opfern dieser identischen Politik des Sozialabbaus und des Lohnraubs Täter dieser Politik. An ihrer Anwesenheit, an ihrer miesen Lage,